hat, finden 64% der Befragten richtig, laut aktueller Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA. Die Justizministerin sagt, eine stichhaltige Begründung muss schnell her. Tobias Mölk mit den Nachrichten.
Bundesjustizministerin Hubig erwartet, dass Innenminister Dobrindt rechtlich begründet, warum weiter Menschen an den deutschen Grenzen zurückgewiesen werden. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland hat die SPD-Politikerin gesagt, Dobrindt müsse die von ihm zugesagte Erklärung jetzt schnell nachliefern. Hintergrund ist eine Eilentscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts. Das hatte Anfang des Monats ein Urteil im Fall von drei Menschen aus Somalia gefällt. Danach war es rechtswidrig, die Menschen an der Grenze abzuweisen. Innenminister Dobrindt will trotzdem an der Praxis des Zurückweisens festhalten. Er argumentiert mit einer Notlage und strebt an, dass der Europäische Gerichtshof in der Frage entscheidet. Verteidigungsminister Pistorius ist zu Gesprächen in die Ukraine gereist. Der SPD-Politiker will sich in der Hauptstadt Kiew über die Lage im Land informieren. Außerdem soll es darum gehen, wie Deutschland die Ukraine weiter militärisch unterstützen kann. Schon vor seiner Abreise hat Pistorius gesagt, es gehe darum, dass die Ukraine in eine Position komme, in der Russland zu ernsthaften Verhandlungen bereit ist. Russland fliegt zurzeit verstärkt Drohnenangriffe auf die Ukraine. Zu Beginn der Woche war der größte Angriff seit Beginn des Krieges im Jahr 2022 gemeldet worden. In den USA weiten sich die Proteste gegen Präsident Trump und seine Einwanderungspolitik weiter aus. Wie der Sender CNN berichtet, hat es in etlichen Städten Demonstrationen gegeben, unter anderem in New York, Chicago, Austin, Seattle und Washington. Für das Wochenende sind landesweit hunderte weitere Protestaktionen angekündigt. Die Staatsanwaltschaft in Los Angeles hat inzwischen Berichte über zunehmende Ausschreitungen zurückgewiesen. Nur eine kleine Minderheit beteilige sich an Vandalismus. US-Präsident Trump hatte gesagt, die Stadt versinke in Chaos und Gewalt. Er rechtfertigte damit die Entsendung von Soldaten nach Kalifornien. Im Gazastreifen sind nach Angaben der GHF-Stiftung 5 ihrer Helfer getötet worden. Mehrere andere seien bei einem Angriff auf einen Bus verletzt oder möglicherweise als Geiseln genommen worden, hieß es von der GHF. Aus Tel Aviv, Bettina Meyer.
Die Firma verteilt im Auftrag Israels Hilfsgüter in insgesamt 4 Verteilzentren im Küstenstreifen. Gegen 10 Uhr am Abend soll der Bus auf dem Weg in ein Verteilzentrum gewesen sein, als er westlich der Stadt Khan Yunis von Hamas-Terroristen angegriffen wurde, heißt es in der Mitteilung. Die Verteilung von Hilfsgütern durch die private Sicherheitsfirma im Auftrag Israels wird von internationalen Hilfsorganisationen scharf kritisiert. Es handele sich um eine Kriegspartei, die über den Zugang zu Lebensmitteln entscheide.
Das Berliner Abgeordnetenhaus berät heute über den Zustand der Brücken in der Stadt. Die Koalitionsfraktionen von CDU und SPD haben die Debatte beantragt. Wie groß der Handlungsbedarf ist, hatten zuletzt die kurzfristigen Abrisse der Ringbahnbrücke, der Westendbrücke und der Wohlheidebrücke gezeigt. Agnes Sunderbayer, RBB 24 Landespolitik.
Bei der Wuhlheidebrücke war innerhalb von 4 Tagen ein Abrissunternehmen zur Stelle. Die wichtige Verkehrsverbindung nach Köpenick konnte zügig wieder für den Verkehr freigegeben werden. Eine Erfolgsbilanz, so sehen es die Koalitionsfraktionen von CDU und SPD und wollen darüber heute in der Aktuellen Stunde im Abgeordnetenhaus debattieren. Marode Brücken durch Neubauten ersetzen, das soll in Zukunft deutlich schneller gehen. Die damit verbundene Prüfung soll einfacher werden und so die Planungszeit von 9 Monaten auf 1 Monat verkürzt werden. Damit könnte sich der Neubau um mehrere Monate bis Jahre beschleunigen.
In Cottbus wollen heute Beschäftigte des Energiekonzerns LIAG protestieren. Der Betriebsrat erwartet rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einer Betriebsversammlung. Sie befürchten beim Bau neuer Gaskraftwerke Nachteile. Anlass sind Aussagen von Bundeswirtschaftsministerin Reiche, wonach ein Großteil der Kraftwerke im Süden Deutschlands entstehen soll. Die neuen Gasanlagen sollen laut LIAG künftig einspringen, wenn der schwankende Strombedarf durch erneuerbare Energien nicht zu decken ist, etwa wenn keine Sonne scheint und kein Wind weht. Der Frontmann der Beach Boys, Brian Wilson, ist tot. Das hat seine Familie mitgeteilt. Wilson wurde 82 Jahre alt. Er litt seit längerer Zeit an einer Form der Demenz. Die Beach Boys waren vor allem in den 1960er Jahren erfolgreich. Zu ihren größten Hits zählen Surfin' USA, I Get Around und Good Vibrations. Wilson galt als kreativer Kopf der Band und komponierte die meisten Songs. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute sonnig und trocken bei 22 bis 25 Grad. Aktuell in Berlin Eiskeller 5 Grad und in Steglitz 12. In Brandenburg zwischen 5 in Forst und 11 Grad in Wiesenburg. Die Zeit 7.05 Uhr. RBB 24 Inforadio Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der B169 Elsterwerda Richtung Cottbus. Zwischen Sedlitz und Sedlitz-Almosen gibt es Behinderungen nach einem Unfall. Die Unfallstelle ist noch ungesichert. 7.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Weiter für Sie im Studio, Christoph Kober. Schönen guten Morgen. Und auch wenn es wenig angenehm ist, um kurz nach 7 morgens, wir müssen über die Pflegeversicherung reden. Heute stellt der Medizinische Dienst Bund, also die Instanz, die festlegt, wer welche Pflegestufe bekommt, seinen Pflegereport vor. Die Rahmenbedingungen sind bekannt. Eine wachsende Zahl an Pflegebedürftigen, eine ausbaufähige Zahl an Pflegekräften, pflegende Angehörige, die sich mehr Unterstützung wünschen und eine Pflegeversicherung, die gefühlt jährlich gegen Milliardendefizite kämpft. Viel zu tun also für die neue Bundesregierung und die frisch ins Amt gehobene gesundheits- und pflegepolitische Sprecherin der Unionsbundestagsfraktion Simone Borchardt. Schönen guten Morgen, Frau Borchardt.
Guten Morgen, Herr Kober.
Es gibt in Deutschland rund 5,7 Millionen Pflegebedürftige. Deren Zahl, das dürfte der Bericht des Medizinischen Dienstbund heute zeigen, wird weiter steigen. Welchen der Punkte, die ich eingangs genannt habe, muss die Bundesregierung jetzt als erstes angehen?
Also erstmal brauchen wir ein Gesamtkonzept. Es nützt nichts, wenn wir mal an einigen Stellschrauben herumdoktern. Wir müssen generell, muss ein Umdenken erfolgen. Alt heißt nicht automatisch pflegebedürftig und wir müssen auch die Eigenverantwortung der Bürger stärken. Aber der wichtigste Punkt in diesem Zusammenhang sind natürlich die Angehörigen. Wir sagen immer, es ist der größte Pflegedienst dieses Landes und dazu müssen wir vernünftige Strukturen schaffen, vernünftige Rahmenbedingungen und das sind zum Beispiel, indem wir Strukturen vor Ort in Kommunen stärken, indem wir Tagespflege stärken, indem wir es möglich machen, dass die älteren Menschen in der Häuslichkeit bleiben können und eben nicht in die stationäre Pflege müssen. Und das muss der Ansatz sein. Wir brauchen eine Agenda 2040, wo wir ein Zielbild haben und genau wissen, wir brauchen jetzt diese Maßnahmen, damit wir dann dahin kommen.
Nur als statistische Dreingabe, 86% der Betroffenen werden zu Hause versorgt in Deutschland, tatsächlich von Kindern, Eltern oder Partnern. Frau Borchardt, können denn diese Menschen, die Angehörige pflegen, mit mehr finanzieller Unterstützung rechnen unter der neuen Bundesregierung?
Ja, es geht ja nicht nur um finanzielle Unterstützung, es geht vor allem auch um Strukturen. Wenn ich jetzt zu Hause bleiben muss, weil meine Eltern pflegebedürftig sind, kann ich nicht arbeiten, kann ich nicht am sozialen Leben teilhaben. Und da würde mir jetzt, ich sage mal, ja, wir können da mehr Pflegegeld reingeben, aber es macht die Wohnsituation oder die Lebenssituation für den Angehörigen nicht besser. Unser Ziel muss es sein, hier gute Strukturen zu schaffen, das heißt Tagespflege zu schaffen, Nachtpflege möglich zu machen. Wir haben unheimlich viele Angehörige, die können nachts nicht schlafen, weil sie eben Pflegebedürftige haben, die Läufer sind, die unruhig sind, die aufstehen. Das macht was mit der Lebensqualität. Wenn ich die Möglichkeit habe, den Pflegebedürftigen früh in die Tagespflege zu geben, wo er Tagesstrukturen hat, wo er Essen bekommt, wo er beschäftigt wird, wo er spazieren gehen kann und er kann Nachmittag wieder in seine Wohnung, wo er dann eben ein ganz normales Leben hat. Aber wir haben nicht genug Strukturen. Ganz im Gegenteil, diese Tagespflege verschwinden vom Markt, weil wir die nicht ausreichend ausfinanzieren. Und wenn wir sowas machen, dann hat es viel mehr Effekt am Ende, als wenn wir das Geld direkt in die Familien geben, weil die wollen ja auch Lebens- und Wohnqualität.
Frau Borchardt, man hört es, Sie haben selber mal eine Pflegeeinrichtung geleitet, sind also vom Fach. Jetzt gibt es in Deutschland, habe ich recherchiert, 700 sogenannte Pflegestützpunkte, also wo man sich auch beraten lassen kann, wo es auch Hilfe gibt. Die sind im Bundesgebiet relativ ungleich verteilt. Wenn Sie sagen, es soll tatsächlich auch mehr ambulant und weniger stationär diese Pflege erfolgen, also da, wo es halt geht, heißt es dann, diese Stützpunkte werden auch ausgebaut bzw. kriegen mehr Kompetenzen?
Da haben wir zwei Stellschrauben. Einmal die Pflegestützpunkte, wie sie jetzt sind gut gedacht. Aber das, was sie jetzt machen, ist bei weitem nicht genug. Weil sie dürfen jetzt beraten und das machen sie gut. Aber wir sind heutzutage nicht in der Lage, in einen Pflegestützpunkt zu gehen, dass der Pflegestützpunkt dann sagt, Moment mal, in der Pflegeeinrichtung ist ein Platz frei oder hier habe ich einen Pflegedienst, der kann unterstützen. Das können die momentan nicht. Also da müssen wir natürlich ran. Wir brauchen Datenbanken, wir brauchen Daten. Die Pflegeeinrichtungen müssen ein leeres Bett sofort melden. Und dann sind wir auch in der Lage, vernünftig zu beraten. Wie gesagt, das geht so jetzt nicht. Das am 21. Jahrhundert, ich denke, da müssen wir noch viel nachlegen. Und bei dem zweiten Punkt ist es natürlich, wenn die Pflege, wenn wir unsere Hilfsmittel, die wir haben, besser in der Häuslichkeit einsetzen. Ich mache es mal am Beispiel eines digitalen Pflegebettes. Normales Pflegebett kostet 2.000 Euro, digitales Pflegebett kostet 8.000 Euro. Da reißt die Kasse natürlich die Arme hoch und sagt, nie im Leben. Hm. Und da würde ich sagen, bezahlt das doch bitte, weil wir vermeiden dadurch Pflege. Und dann habt ihr das Bett in 4 Monaten amortisiert. Dann sagt die Kasse, ist uns doch egal, das eine ist SGB 5 und das SGB 11. Das heißt, wir müssen die Gesetzbücher auch zusammenführen. Die Investition in ein vernünftiges Hilfsmittel, was gut ist, kann am Ende Pflege, stationäre Pflege vermeiden und die Angehörigen auch entlasten.
Frau Borchert, die Pflegeversicherung steuert in diesem Jahr auf ein Defizit von 1,6 Milliarden Euro zu, im kommenden Jahr auf 3,5 Milliarden Euro Defizit. Wie soll diese finanzielle Situation nachhaltig verbessert werden?
Also nachhaltig verbessern. Erstmal ist wichtig, dass wir es stabilisieren, dass die Beiträge nicht noch mehr steigen. Das heißt, wir sind, die Ministerin ist gerade im Gespräch mit dem Finanzminister. Wir haben einige Verwerfungen drin. Das heißt, das Thema Corona-Hilfen ist noch nicht zurückgezahlt. Der Steuerzuschuss ist ab irgendeinem Jahr einfach ausgeblieben und nicht nachgezahlt worden. Also hier müssen wir jetzt gut verhandeln. Das muss das Ziel sein.
Das heißt, der Bund soll zuschießen wieder, ja?
Genau, der Bund muss in diesem Moment wieder zuschießen, aber das kann kein Dauereffekt sein. Das heißt, wir müssen die Strukturen jetzt angehen, damit wir nicht nur die Menschen gut versorgen, sondern auch die Leistungserbringer gut ausfinanzieren. Und wir haben viele Verwerfungen in diesem System, kann ich Ihnen sagen, wo wir auch Ressourcen heben können. Und da müssen wir ran. Ein weiter so kann und wird es nicht geben. Nur wir brauchen eben jetzt erstmal eine Stabilisierung.
Das sagt Simone Borchert, Gesundheits- und pflegepolitische Sprecherin der Fraktion von CDU und CSU im Bundestag. Frau Borchert, vielen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne. Schönen Tag.
7:12 haben wir es jetzt. Das Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen in Genf hat heute seinen aktuellen Bericht vorgelegt. Das Fazit: Es gibt immer weniger Hilfe für immer mehr Geflüchtete. Und obwohl sich der größte Teil des Dramas in den armen Ländern der Welt abspielt, geht es Europa eine Menge an, erklärt unsere Korrespondentin in Genf, Katrin Hondl.
Immer mehr Menschen sind auf der Flucht vor Krieg, Gewalt und Verfolgung. Und gleichzeitig wird das Geld, um ihnen zu helfen, immer knapper. So die düstere Bilanz des neuen UNHCR-Berichts. Weltweit gab es demnach Ende April mehr als 122 Millionen gewaltsam vertriebene Frauen, Männer und Kinder. Gut 2 Millionen mehr als im Vorjahr. Damit habe sich die Zahl der Vertriebenen in den vergangenen 10 Jahren verdoppelt. Die dem UNHCR zur Verfügung stehenden Mittel dagegen seien auf dem Stand von 2015, so Filippo Grandi, der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge.
In 2025 nous avons vu une chute.
Wir erleben einen dramatischen Rückgang der Ressourcen, sagt er, weil die Beiträge der USA eingefroren wurden, aber auch weil viele andere Länder weniger geben. Wir haben also weniger Geld und viel mehr Menschen, denen wir in sehr komplizierten Situationen helfen müssen. Filippo Grandi ist für unser Gespräch aus Äthiopien zugeschaltet. Das Land hat über 1 Million Flüchtlinge aufgenommen. Vor allem aus dem Nachbarland Sudan, wo der brutale Krieg fast 14 Millionen Menschen vertrieben hat. Aber für die nach Äthiopien geflohenen Sudanesinnen und Sudanesen hat das Flüchtlingshilfswerk jetzt nur noch halb so viel Geld wie 2024.
Par exemple, toute l'aide qu'on donne aux femmes.
Zum Beispiel mussten wir alle Hilfen für Frauen, die in diesen Kriegen vergewaltigt worden sind, stoppen. Denn das Programm war größtenteils von den USA finanziert. Wir haben unterernährte Kinder, deren Behandlung in Krankenhäusern und Flüchtlingslagern auf ein Minimum reduziert werden muss, um schnell Platz zu haben für noch mehr unterernährte Kinder, die extreme Hilfe benötigen. Die große Mehrheit der Geflüchteten, das bestätigt der neue Bericht einmal mehr, lebt nicht in reichen Regionen wie Europa, sondern es sind arme Länder wie Äthiopien, die 73% der Flüchtlinge weltweit aufnehmen. Aber in den reichen Ländern, so Filippo Grandi, herrscht immer die Vorstellung, dass alle dorthin kommen wollen, dass es eine nicht zu bewältigende Invasion von Flüchtlingen gebe. Diese Wahrnehmung wurde sorgfältig gepflegt von gewissen Leuten des politischen Establishments, die damit Wahlen gewinnen. Die G7-Staaten, also die wichtigsten westlichen Industrieländer, werden laut einer aktuellen Analyse der Organisation Oxfam ihre Ausgaben für Entwicklungshilfe bis 2026 um voraussichtlich 28% kürzen. Abgesehen von moralischen Fragen seien diese politischen Entscheidungen auch im nationalen Eigeninteresse sehr kurzsichtig, meint UN-Flüchtlingshochkommissar Grandi. Denn fehlende Hilfe werde die Menschen letztlich in die Flucht Richtung Europa treiben. Europa ist von einem Krisengürtel umgeben, so Grandi. Wenn wir nun, wie es der Fall ist, die humanitäre Hilfe halbieren müssen, dann wird das zu Migrationsbewegungen führen. 250.000 Sudanesen sind derzeit in Libyen, weil sie im Sudan oder in den Nachbarländern keine Hilfe mehr bekommen konnten. Und wir wissen alle, nach Libyen zu gehen, bedeutet weiterzuziehen, nach Europa.
Aus Genf war das Katrin Hondl. 7.15 Uhr ist es, hier ist der RBB 24 Inforadio Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder. Zwischen Rangsdorf und Genshagen gibt es Behinderungen wegen einer ungesicherten Unfallstelle und es liegen Fahrzeugteile auf allen Spuren.
RBB 24 Inforadio Sport.
Das Warten hat für Deutschlands beste Fußballerinnen heute Mittag ein Ende. Dann gibt Bundestrainer Christian Wück den Kader für die Europameisterschaft im kommenden Monat bekannt. Darüber will ich sprechen mit unserem Bundesliga-Moderator Jens Christian Gussmann. Guten Morgen.
Guten Morgen, Christoph.
Auch ohne jetzt schon groß über Namen zu sprechen, wie ist Wück an die Auswahl rangegangen?
Ich würde es mal als, sagen wir mal, atypisch beschreiben. Gibt ja im Grunde genommen zwei Möglichkeiten. Ich vereinfache das jetzt mal. Möglichkeit A, du nimmst die Besten und dann gehst du auf die Suche und guckst, welches System passt da. Das würde ich mal als klassischen Weg bezeichnen. Möglichkeit B, ich nehme das beste System und suche mir die passenden Spielerinnen. Das müssen jetzt nicht zwingend die Besten, die Bekanntesten und die Erfahrensten sein. Im Sportwissenschaftler-Sprech heißt es da, funktionale Eignung geht vor individuelle Klasse. Wück hat sich für Weg B entschieden, er wird sich am Erfolg messen lassen müssen.
Und wie sieht das bevorzugte System von Christian Wück aus?
4-2-3-1 heißt das, also eine vierer Abwehrkette. Davor hast du dann zwei Spielerinnen, die den Druck von der letzten Kette bzw. Reihe nehmen sollen und schon mal so ein bisschen aufräumen. Davor dann eine Offensivabteilung mit einer zentralen Spielerin, zwei extrem breit besetzten Flügelpositionen, ganz vorne schließlich die eine Stürmerin. Davon erhofft sich Wück größtmöglichen Erfolg und Ertrag für sein Team.
Und was erhoffst du dir davon? Also konkreter gefragt, was sind die Aussichten?
Also der ist ja noch nicht so lange Bundestrainer. Vergangenen Sommer stand da noch Horst Rubesch in der Seitenlinie. Bei Olympia gab es Bronze so. Dann hat er übernommen. Rubesch, ich würde mal sagen, eher pragmatisch im Herangehen. Das führte dazu, dass das Spiel nicht immer so attraktiv war. Wichtig für ihn vor allen Dingen stabile Defensive. Und vorne hat man mal im Zweifel auch mal geguckt. Wück macht das, wie gesagt, anders. Und so ein Wechsel klappt ja nicht von heute auf morgen, braucht Zeit. Das erklärt auch vor allen Dingen das ein oder andere holprige Resultat und Spiel zu Beginn. Aber zum Schluss ist es besser geworden.
Jens-Christian, Fußball-Ergebnissport. Es hat ein 4-0 gegen die Niederlande gegeben, sogar ein 6-0 gegen Österreich. Also, was geht?
Also Niederländerin, das ist erweiterte Spitze in Europa, ist okay, ist gut. 6-0 gegen Österreich waren bestimmt auch schon ein, zwei Spielerinnen von dem im Urlaubsmodus. Was ich wichtiger finde, das waren zuletzt 5 Siege in Serie, 24-2 Tore. Das zeigt, das, was Wück will, das greift langsam, hat gebraucht, aber jetzt wird's deutlich, seine Spielerinnen kapieren, was er von ihnen will. Ich würde sagen, Halbfinale ist Erfolg. Was danach noch geht, muss man sehen. Wichtig ist auch, sie müssen zueinander finden. Wück hat er Anpassungsschwierigkeiten, kommt aus dem Männerbereich. Anfangs rutschte ihm auch schon mal ein Hey Jungs raus. Da fühlte sich dann überraschenderweise niemand angesprochen.
Vielen Dank, Jens-Christian Gussmann war das. Heute Mittag gibt Bundestrainer Christian Wück den Kader für die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen für die anstehende Europameisterschaft bekannt.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice
mit Tobias Mück.
Vorsicht auf der A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieckwerder. Zwischen Rangsdorf und Genshagen befindet sich eine ungesicherte Unfallstelle und es liegen Fahrzeugteile auf allen Spuren. Vorsicht auf der B169 Elsterwerder Richtung Cottbus. Zwischen Sedlitz und Sedlitz-Almosen ebenfalls eine ungesicherte Unfallstelle. Stadtverkehr Berlin. Ein paar Minuten länger dauert es auf der 100 Richtung Wedding vor der Baustelle am Dreieckfunkturm. In Neukölln ist die Karl-Marx-Straße wegen Bauarbeiten Höhe Flughafenstraße bis Samstag in Richtung Britz gesperrt. Neue Baustellen gibt es ab heute in Kautsdorf. Dort steht auf der Chemnitzer Straße für Wernitzer Straße für beide Richtungen nur eine gemeinsame Spur zur Verfügung. In Langwitz wird auf der Siemensstraße zwischen Wiesenweg und Gärtnerstraße eine Baustellenampel installiert. Und in Reinickendorf ist auf der Ollenhauer Straße Richtung Oranienburger Straße nur noch eine Spur frei. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Humboldt- und Pfahlerstraße.
7.20 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Schönen guten Morgen, sagt Christoph Kober. Der Europäische Gerichtshof soll entscheiden, sagt Innenminister Dobrindt, ob seine Argumente für die Zurückweisung Asylsuchender an den deutschen Grenzen valide sind. Ein Berliner Gericht hat gesagt, im Falle von drei Somaliern waren sie es nicht. Und auch innerhalb der Bundesregierung gibt es Zweifel. Tobias Mück hat die Nachrichten.
Bundesjustizministerin Hubig hat sich in die Debatte über die Zurückweisungen von Asylsuchenden an den deutschen Grenzen eingeschaltet. Die SPD-Politikerin hat Bundesinnenminister Dobrindt zu einer Erklärung aufgefordert. Aus unserem Hauptstadtstudio Sabine Henkel.
Stefanie Hubig, SPD, erwartet, dass ihr Kabinettskollege Alexander Dobrindt, CSU, sehr schnell begründet, warum er Asylbewerber an den deutschen Grenzen zurückweisen lässt und auf welcher Rechtsgrundlage er das macht. Hintergrund ist eine Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts. Das hatte im Fall von drei Asylbewerbern aus Somalia entschieden, dass es rechtswidrig war, sie an der deutschen Grenze zurückzuweisen. Trotzdem hält Dobrindt an dieser Praxis grundsätzlich fest. Justizministerin Hubig trägt das mit, sagte aber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, sich mögliche weitere Urteile sehr genau ansehen zu wollen.
Bundesverteidigungsminister Pistorius ist zu Gesprächen in die ukrainische Hauptstadt Kiew gereist. Es soll unter anderem darum gehen, wie Deutschland die Ukraine militärisch weiter unterstützen kann. Unser Hauptstadtkorrespondent Florian Kellermann.
Der Bundesverteidigungsminister hatte vor seiner Reise deutlich gemacht, dass Deutschland weiter an der Seite der angegriffenen Ukraine stehen werde. Wir werden alles daran setzen, die Ukraine so zu unterstützen, dass sie sich verteidigen kann, sagte Boris Pistorius. Ziel sei es, dass die Ukraine so in eine Position komme, in der Russland zu Verhandlungen bereit sei. Pistorius kommt in einem Moment in die Ukraine, in dem Russland seine Luftangriffe noch einmal deutlich verstärkt hat. Immer wieder setzt Russland mehrere hundert sogenannte Kamikaze-Drohnen pro Nacht ein, mit einer Rekordzahl von 479 in der Nacht auf Montag. In der Nacht auf heute griff Russland die Großstadt Kharkiv im Nordosten der Ukraine an. Boris Pistorius will in der Ukraine auch über weitere Militärhilfe sprechen.
In den USA weiten sich die Proteste gegen Präsident Trump und seine Einwanderungspolitik weiter aus. Wie der Sender CNN berichtet, hat es in etlichen Städten Demonstrationen gegeben, unter anderem in New York, Chicago, Austin, Seattle und Washington. Für das Wochenende sind landesweit hunderte weitere Protestaktionen angekündigt. Die Staatsanwaltschaft in Los Angeles hat inzwischen Berichte über zunehmende Ausschreitungen zurückgewiesen. Nur eine kleine Minderheit beteilige sich an Vandalismus. US-Präsident Trump hatte gesagt, die Stadt versinke in Chaos und Gewalt. Er rechtfertigte damit die Entsendung von Soldaten nach Kalifornien. Immer mehr Menschen sind auf der Flucht vor Krieg und Verfolgung. Das ist das Ergebnis des aktuellen Berichts des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR. Demnach gab es Ende April weltweit mehr als 122 Millionen gewaltsam vertriebener Menschen. Das sind gut 2 Millionen mehr als im Jahr zuvor. Blickt man 10 Jahre zurück, hat sich die Zahl der Vertriebenen verdoppelt. Die finanziellen Mittel seien dagegen etwa auf demselben Niveau geblieben, sagte der UN-Hochkommissar Grandi. Am schlimmsten ist die Situation laut den Vereinten Nationen im Sudan, in Afghanistan und der Ukraine. Der Großteil der Vertriebenen lebt laut dem Bericht nicht in reichen Regionen wie Europa, sondern in ärmeren Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen. In Cottbus wollen heute Beschäftigte des Energiekonzerns LEAG protestieren. Der Betriebsrat erwartet rund 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einer Betriebsversammlung. Sie befürchten beim Bau neuer Gaskraftwerke Nachteile. Anlass sind Aussagen von Bundeswirtschaftsministerin Reiche, wonach ein Großteil der Kraftwerke im Süden Deutschlands entstehen soll. Die neuen Gasanlagen sollen laut LEAG künftig einspringen, wenn der schwankende Strombedarf durch erneuerbare Energien nicht zu decken ist, etwa wenn keine Sonne scheint und kein Wind weht. In Berlin ist die Sperrung der U-Bahn-Linie 3 zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz seit heute früh wieder aufgehoben. 2 Wochen lang war die Teilstrecke unterbrochen. Tatjana Brasching, RBB 24.
Grund für die Sperrung waren Arbeiten einer Fremdfirma. Dadurch wurden Teile der Tunneldecke beschädigt. Sicherheitshalber müssten die Decke und auch Wände der U-Bahn erneuert werden. Mittlerweile ist der Beton ausgehärtet, sodass die Züge wieder die gesamte Strecke durchfahren können. Für den Autoverkehr dauern die Einschränkungen noch ein paar Tage länger, voraussichtlich bis nächsten Montag. Von der Straße aus muss die Tunneldecke neu abgedichtet werden. Die BVG hat aufgrund der Schäden rechtliche Schritte eingeleitet. Sie geht davon aus, dass die Arbeiten der Fremdfirma nicht genehmigt waren.
Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute sonnig und trocken bei 22 bis 25 Grad. Aktuell in Berlin Eiskeller 6 Grad und in Kreuzberg 12. In Brandenburg zwischen 5 in Perleberg und 12 Grad in Rüdersdorf. Die Zeit 7.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Weiter für Sie im Studio Christoph Kober, schönen guten Morgen. Und jetzt geht es um den Bürger- und Polizeibeauftragten Berlins. Das hört sich womöglich erstmal bürokratisch an, nach Amtsstube, Thermoskanne und Aktenschrank. Aber, wie es im besten Behördendeutsch heißt, dieser Beauftragte unterstützt Bürgerinnen und Bürger unabhängig und unbürokratisch in Fällen rechtswidrigen, zu unzweckmäßigen, unverhältnismäßigen oder diskriminierenden Verhaltens von Behördenmitarbeitenden. Sprich, wer eine Beschwerde hat über die Verwaltung, der kann sich an den Polizei- und Bürgerbeauftragten wenden. Der legt heute seinen 2. Bericht dem Abgeordnetenhaus vor, seitdem Berlin diese Position im Jahr 2022 eingeführt hat. Alexander Oerke heißt der Mann, der Polizei- und Bürgerbeauftragte Berlins, und er ist jetzt bei mir am Telefon. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Herr Kober.
Herr Oerke, wenn Sie mir in kurzen Sätzen mal sagen würden, wie Sie Ihrer Familie oder Ihren Freunden beschreiben, was Sie machen, was sagen Sie da?
Ja, Sie haben das schon ganz gut zusammengefasst. Ich bin zuständig für Beschwerden gegen alle Behörden und Einrichtungen, die der Aufsicht des Landes Berlins unterliegen. Und dazu gehört auch die Polizei. Das heißt, wenn die Bürger und Bürgerinnen der Stadt Probleme mit Behörden haben, können sie sich an uns wenden. Wir versuchen, das aufzuklären. Wir versuchen zu beraten. Und wenn es ein Verhalten ist, was man beanstanden kann, würden wir das auch beanstanden. Aber in der Regel kommen die Behörden dann schon unseren Beanstandungen von selbst nach und helfen ab, sodass das letztlich das Problem dann löst. Ja. Das ist in einer Reihe von Fällen. Also insgesamt können wir in der Hälfte der Fälle, sag ich mal, helfen.
Ja, wenn wir von Fällen sprechen. Es ist der 2. Bericht, den Sie heute dem Abgeordnetenhaus vorlegen. Für 2023 gab es auch schon einen. Da sind 429 Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern vermerkt. Im jetzigen Bericht stehen 784. Das sind schon mal deutlich mehr. Aus welchem Bereich kommen denn die meisten Beschwerden?
Ja, würde ich unterscheiden beim Bürgerbeauftragten. Das sind alle Beschwerden, die nicht mit der Polizei zu tun haben. Kommen die meisten aus dem Bereich der Bürgerämter, also aus dem Bereich der Bezirksämter, und da schwerpunktmäßig aus dem Bereich der Sozialämter. Also soziale Leistungen sind wirklich ein großer Teil unserer Beschwerden. Und es gibt auch Beschwerden gegen Parkverstöße, die angeblich nicht vorliegen und so weiter. Fällt aber im Bereich des Polizeibeauftragten, weil die Bußgeldstelle dort angesiedelt ist. Ja. Und im Bereich des LEA, also des Landesamts für Einwanderung, waren relativ viele Beschwerden gegen die Dauer der Einbürgerung. Ja.
Wenn wir mal auf die Beschwerden aus dem Sozialbereich eingehen, da heißt es, dass die Situation in den Ämtern für Soziales so wörtlich als katastrophal bezeichnet wird. Sie sprechen unter anderem über die Überlastung und fehlende Digitalisierung in Ihrem Bericht. Finden Sie mit diesen Beschwerden, die Sie ja weitergeben sozusagen und evaluieren, wie viel Gehör finden diese Beschwerden in der Politik?
Die Politik ist praktisch erst am Zug, wenn ich meinen Bericht vorgelegt habe, was ja schriftlich schon erfolgt ist und heute wird das nochmal erläutert. Wichtig ist für mich, dass die Verwaltung reagiert. Ja.
Und tut sie das?
Das macht sie in einem großen Maße, in der Regel fast immer. Also wenn wir begründete Beschwerden, die wir als begründet erachten, weitergeben, hilft die Behörde in der Regel ab. Das heißt, wir haben dann großen Erfolg, über 50% der Fälle werden so gelöst, indem die Behörde dann einen Bescheid erlässt oder das Verfahren einfach weiterführt. Man muss sagen, die meisten Bürger beschweren sich in diesem Bereich nicht darum, dass sie einen falschen Bescheid bekommen haben, sondern dass sie gar keinen Bescheid bekommen haben und keine Leistung bekommen haben und auch die Behörde nicht kontaktieren können, weil niemand ans Telefon geht. Und das kann man mit unserer Hilfe ganz gut lösen, dieses Problem.
Da sehen Sie tatsächlich auch Verbesserungen, ja? Also in Erreichbarkeit zum Beispiel.
Naja, man kann schon sagen, dass die Menschen, die sich an uns wenden, bisschen an der Warteschlange vorbeikommen, nicht? Denn die Behörden haben, soweit sie uns kennen, das ist jetzt doch weitgehend der Fall, verstanden, dass wir uns kümmern müssen und dass die Behörden, das steht ja im Gesetz, mir auch antworten müssen. Und dann ist es natürlich am besten, wenn die Behörden uns so antworten, wie sie dem Bürger schon hätten antworten müssen, nämlich zum Beispiel einen Bescheid zu erlassen,
Herr Erke,
die Leistung auskehren.
Sie sind ja auch Polizeibeauftragter, Sie haben es gesagt, und bei der Polizei sind mitunter, hat man das Gefühl, die Barrieren besonders hoch, was die Begutachtung des eigenen Tuns angeht, wenn es denn Grund zur Kritik gibt. Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und der Polizei Berlin?
Also grundsätzlich ist die Zusammenarbeit sehr gut. Es gibt allerdings ein, zwei Rechtsfragen, die ich mit der Polizei, wo ich mich nicht einigen konnte. Dort habe ich auch die Polizei verklagt und hoffe ich, dass ich da Recht bekomme. Aber im Prinzip kann ich nicht sagen, dass die Zusammenarbeit schlecht ist. Ich kann in der Polizei jederzeit jede Veranstaltung, jede Maßnahme mir selbst angucken. Das habe ich auch weitgehend gemacht, sodass ich also ganz gut Bescheid weiß, was für Aufgaben die Polizei hat. Insofern kann ich mich da auch nicht beschweren. Aber ich möchte mehr Unterlagen haben von der Polizei, als diese mir gibt. Das ist, führt aber jetzt heute zu weit. Darüber werde ich dann berichten, wenn das Verfahren vor dem Verwaltungsgericht positiv ausgegangen ist.
Das sagt der Polizei- und Bürgerbeauftragte von Berlin, Alexander Oerke. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank, Herr Kober.
7.31 Uhr haben wir es. Und hier ist der RBB 24 Inforadio Verkehrsservice, der mit der Gefahrenmeldung nicht mehr da ist. Das hat sich erledigt. Umso besser. Dann sprechen wir über ein anderes Thema. Sie waren schon da und hatten Erfolg, bevor die Beatles kamen. Wir sprechen von den Beach Boys. Mit Surfmusik und guter Laune hatten sie jahrzehntelang Erfolg. Der Gründer der Beach Boys war Brian Wilson. Er galt als einer der erfolgreichsten Musiker und Produzenten des 20. Jahrhunderts. Jetzt ist Brian Wilson im Alter von 82 Jahren gestorben. Und der Nachruf von Mia von Hirsch aus dem Studio Los Angeles beginnt mit den wahrscheinlich populärsten Klängen der Beach Boys überhaupt.
Brian Wilson Songs sind nicht nur ewige Ohrwürmer, sie gelten auch als Soundtrack zum American Dream der Babyboomer. Ein Stück Kulturgeschichte und eine Familiengeschichte. Brian Wilson gründet 1961 die Beach Boys, gemeinsam mit seinen Brüdern Dennis und Carl, Cousin Mike und Freund Al. Sie scheinen Kalifornien zu verkörpern, wie man es sich vorstellt. Ein Leben in der Sonne am Strand. In gerade mal 4 Jahren schreibt Brian Wilson nahezu alle seine Hits. Er performt sie, hat eine Falsettstimme und kann so hoch und tief singen.
Ich kann wie ein Mann singen, aber auch wie eine Frau.
Erzählt er der BBC. Zu den Hits der Beach Boys gehören unter anderem I Get Around, Wouldn't It Be Nice und Good Vibrations. Gute Stimmung verbreitet Brian Wilson mit den Beach Boys zwar für sein Publikum, hinter den Kulissen ist es aber nicht immer so rosig. Nach einem Nervenzusammenbruch während einer Tour muss Wilson sich 1963 zurückziehen. Musikalisch bekommt die Band Konkurrenz aus England.
Ich wusste, wir waren gut, aber erst bei den Beatles hatten wir das Gefühl, dass wir richtig loslegen mussten.
Brian Wilson wendet sich dem Produzieren und Komponieren von Musik im Studio zu.
Während er beruflich erfolgreich ist, sieht es privat anders aus. Seine erste Ehe zerbricht und er wendet sich den Drogen zu. Mit Folgen.
Mein Gedächtnis ist beschädigt. Das LSD hat mein Gehirn geschädigt,
erzählt er in einem Interview. Später wird er mit Schizophrenie diagnostiziert und berichtet davon, ständig Stimmen zu hören. Nach einer Überdosis ist er in den 80er Jahren jahrelang in psychologischer Betreuung. Musikalisch arbeitet er unter anderem als Solist. In den 90ern heiratet er Melinda Ledbetter, die seine Vormundschaft übernimmt, bis zu ihrem Tod im Januar 2024. Der Künstler erkrankt an Demenz und wird unter eine neue Vormundschaft gestellt. Ein bewegtes Leben, auf das Brian Wilson selbst zurückblickt und sagt:
Well, that's art. Ask any artist in the world. He'll tell you, you have to go through a little frustration, you know what I mean, before that creativity starts to flow.
Diese harten Phasen seines Lebens haben seiner Musik zu Kreativität verholfen.
Mia von Hirsch war das mit einem Nachruf auf Brian Wilson, den Gründer der Beach Boys, der jetzt mit 82 Jahren gestorben ist. 7.35 Uhr.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Wir kennen die Frage an der Supermarktkasse: Sammeln Sie Treuepunkte? Und viele Verbraucher nutzen Apps oder Kundenkarten der Handelsketten ja tatsächlich. Doch wie viel kann man damit wirklich sparen? Dazu gibt's jetzt eine neue Analyse und die hat sich unser Wirtschaftsreporter Jonas Pospesch angesehen. Jonas, klär uns auf. Die entscheidende Frage: Wie groß sind die Rabatte?
Ja, auf die gesamten Einkäufe gerechnet maximal 2,3%. Das zeigt eine Analyse des Preisvergleichsportals Smaggle für die deutsche Presseagentur. Das Portal hat dafür gut 1,2 Millionen Kassenbons aus dem ersten Quartal ausgewertet und die 2,3% gab es in dieser Auswertung mit der Treuekarte von Kaufland. Schlusslicht war Penny mit 0,75% Ersparnis. Das Payback-Programm, an dem er mehrere Händler teilnehmen, das lag da so im Mittelfeld mit 1,4%. Die genauen Werte und die Reihenfolge der Händler, die ändern sich immer mal wieder, wenn man sich Analysen aus der Vergangenheit anschaut. Aber klar ist, insgesamt lohnt sich das nicht besonders und ich muss dann dafür auch meine Daten hergeben.
Genau, denn gerade diese Treue-Apps fürs Handy, die sollen ja viele Daten sammeln. Was wird da genau erfasst?
Einiges. Also was habe ich gekauft? Was kostet das? Welche Rabattcoupons habe ich genutzt? Wie habe ich bezahlt? Wo und wann habe ich eingekauft? Das sind jetzt die Sachen, die bei den Plastikkarten und bei den Apps ähnlich sind. Die App kann halt noch zusätzlich zum Beispiel einen Zugriff auf meinen Standort oder auf meine Kontakte anfordern. Und sie kann auch genau auswerten, auf welche Angebote ich in der App wie lange schaue, selbst wenn ich da nicht draufklicke und sie auch nicht kaufe.
Und was passiert dann mit den Daten?
Ja, die werden ausgewertet und dafür oft an andere Firmen weitergegeben, bei manchen Apps zum Beispiel auch an Google und Facebook. Und auf Basis dieser Daten will der Händler mir dann möglichst maßgeschneiderte Angebote machen, damit ich ihm treu bleibe und nicht zur Konkurrenz gehe und damit ich insgesamt auch mehr kaufe. Und Verbraucherschützer kritisieren, dass es oft für Kunden unklar bleibt, was mit den Daten genau passiert, selbst wenn man die Datenschutzerklärung der Apps liest. Und deswegen raten Verbraucherschützer auch genau zu prüfen, welche Zugriffsberechtigung will die App auf meinem Handy haben und man sollte nur scheibchenweise so viel freigeben, wie unbedingt sein muss, um die Rabatte zu kriegen, wenn man sie denn dringend haben will.
Du hast ja eben gesagt, diese Rabatte irgendwo zwischen was 2,3 und 0,7%, die man da bekommt mit diesen Treue-Apps, dann sag uns doch mal, wie man richtig Geld sparen kann beim Einkauf.
Ja, tatsächlich mit den klassischen Angeboten aus dem Prospekt. Da liegen die Rabatte im Schnitt ungefähr bei 30%. Das ist eine ganz andere Größenordnung. Damit ich wirklich spare, muss ich natürlich dann gezielt nach solchen Angeboten schauen und die bevorzugt kaufen. Also klassisch mit Bleistift und Prospekten am Küchentisch zu sitzen. Das kann sich tatsächlich lohnen. Aber klar, da stoße ich vom Aufwand her an die Grenzen fürs Raussuchen der Angebote und fürs Abklappern der Märkte. Ob es das einem wert ist, muss man am Ende dann natürlich selbst entscheiden.
Das stimmt. Jonas Pospesch war das aus unserer Wirtschaftsredaktion. Vielen Dank. Der Boss war wieder mal in Berlin. Gestern Abend vor fast 70.000 Fans hat Bruce Springsteen das Berliner Olympiastadion bespielt. Es war nicht nur wieder ein langes Konzert. Der Boss spielt ja gerne 3 Stunden. Springsteen hat auch weiter ausgeteilt gegen US-Präsident Donald Trump. Unsere umfängliche Konzertkritik zu all diesen Themen hören Sie in einer Viertelstunde um 7:55 hier in der Kultur.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice
mit Tobias Mück.
Vorsicht auf der A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreikwerda zwischen Rangsdorf und Genshagen gibt es Behinderungen nach einem Unfall und es liegen Fahrzeugteile auf allen Spuren. B169 Elsterwerda Richtung Cottbus zwischen Sedlitz und Sedlitz-Almosen gibt es Behinderungen nach einem Unfall. Stadtverkehr Berlin, ein paar Minuten länger dauert es gerade auf der A100 Richtung Wedding vor der Baustelle am Dreieck-Funkturm. Stadteinwärts auf der B2 vor Malchow, auf der B5 Alt-Mahlsdorf und auf der Köpenicker Straße Richtung Blumberger Damm. Mitte der Tunnel Alexanderplatz ist in Richtung Leipziger Straße bis morgen früh gesperrt. In Neukölln ist die Karl-Marx-Straße wegen Bauarbeiten Höhe Flughafenstraße bis Samstag Richtung Britz gesperrt. In Reinickendorf ist ab heute auf der Ollenhauer Straße Richtung Oranienburger Straße nur noch eine Spur frei. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Humboldt- und Pfahler Straße. Eine aktuelle Meldung zur S-Bahn: wegen eines defekten Stellwerks am Bahnhof Friedrichstraße müssen Sie auf den Linien S3, 5, 7, 75 und 9 mit Verspätungen und Ausfällen rechnen.
Es ist 7.40 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Christoph Kober, guten Morgen. Die Zurückweisung dreier Asylsuchender aus Somalia an der deutschen Grenze war rechtswidrig, hat das Verwaltungsgericht Berlin unlängst entschieden und damit Innenminister Dobrindt unter Druck gesetzt, diese Praxis besser zu begründen. Und diese Forderung kommt nun auch aus Teilen der Bundesregierung. Tobias Mück hat die Nachrichten.
Bundesjustizministerin Hubich erwartet, dass Innenminister Dobrindt rechtlich begründet, warum weiter Menschen an den deutschen Grenzen zurückgewiesen werden. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland hat die SPD-Politikerin gesagt, Dobrindt müsse die von ihm zugesagte Erklärung jetzt schnell nachliefern. Hintergrund ist eine Eilentscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts. Das hatte Anfang des Monats ein Urteil im Fall von drei Somaliern gefällt. Danach war es rechtswidrig, die Menschen an der Grenze abzuweisen. Innenminister Dobrindt will trotzdem an der Praxis des Zurückweisens festhalten. Ihr argumentiert mit einer Notlage und strebt an, dass der Europäische Gerichtshof in der Frage entscheidet. Verteidigungsminister Pistorius ist zu Gesprächen in die Ukraine gereist. Der SPD-Politiker will sich in der Hauptstadt Kiew über die Lage im Land informieren. Außerdem soll es darum gehen, wie Deutschland die Ukraine weiter militärisch unterstützen kann. Schon vor seiner Abreise hat Pistorius gesagt, es gehe darum, dass die Ukraine in eine Position komme, in der Russland zu ernsthaften Verhandlungen bereit sei. Russland fliegt zurzeit massive Drohnenangriffe auf die Ukraine. In den USA weiten sich die Proteste gegen Präsident Trump und seine Einwanderungspolitik weiter aus. Wie der Sender CNN berichtet, hat es in etlichen Städten Demonstrationen gegeben, unter anderem in New York, Chicago, Austin, Seattle und Washington. Die Staatsanwaltschaft in Los Angeles hat inzwischen Berichte über zunehmende Ausschreitungen zurückgewiesen. Nur eine kleine Minderheit beteilige sich an Vandalismus. US-Präsident Trump hatte gesagt, die Stadt versinke in Chaos und Gewalt. Er rechtfertigte damit die Entsendung von Soldaten nach Kalifornien. Weltweit sind immer mehr Menschen vor Kriegen und anderen Konflikten auf der Flucht. Das geht aus dem neuen Bericht hervor, den das UN-Flüchtlingswerk vorgestellt hat. Vom Sitz des UNHCR in Genf, Katrin Hondl.
Weltweit gab es demnach Ende April mehr als 122 Millionen gewaltsam vertriebene Frauen, Männer und Kinder, gut 2 Millionen mehr als im Vorjahr. Damit habe sich die Zahl der Vertriebenen in den vergangenen 10 Jahren verdoppelt. Am schlimmsten ist die Situation derzeit im Sudan. Wegen des Kriegs sind dort 13,5 Millionen Menschen auf der Flucht. Hotspots sind auch Afghanistan mit mehr als 10 Millionen und die Ukraine mit fast 9 Millionen Vertriebenen. Die große Mehrheit der Geflüchteten lebt nicht in reichen Regionen wie Europa, so der Bericht, sondern es sind ärmere Länder mit niedrigen und mittleren Einkommen, die 73% der Flüchtlinge weltweit aufnehmen.
Das Berliner Abgeordnetenhaus berät heute über den Zustand der Brücken in der Stadt. Die Koalitionsfraktionen von CDU und SPD haben die Debatte beantragt. Wie groß der Handlungsbedarf ist, hatten zuletzt die kurzfristigen Abrisse der Ringbahnbrücke, der Westendbrücke und der Wuhlheidebrücke gezeigt. Agnes Sundermeier, RBB 24 Landespolitik.
Bei der Wuhlheidebrücke war innerhalb von 4 Tagen ein Abrissunternehmen zur Stelle. Die wichtige Verkehrsverbindung nach Köpenick konnte zügig wieder für den Verkehr freigegeben werden. Eine Erfolgsbilanz, so sehen es die Koalitionsfraktionen von CDU und SPD und wollen darüber heute in der Aktuellen Stunde im Abgeordnetenhaus debattieren. Marode Brücken durch Neubauten ersetzen, das soll in Zukunft deutlich schneller gehen. Die damit verbundene Prüfung soll einfacher werden und so die Planungszeit von 9 Monaten auf 1 Monat verkürzt werden. Damit könnte sich der Neubau um mehrere Monate bis Jahre beschleunigen.
In Cottbus wollen heute Beschäftigte des Energiekonzerns LEAG protestieren. Der Betriebsrat erwartet rund 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einer Betriebsversammlung. Sie befürchten beim Bau neuer Gaskraftwerke Nachteile. Anlass sind Aussagen von Bundeswirtschaftsministerin Reiche, wonach ein Großteil der Kraftwerke im Süden Deutschlands entstehen soll. Die neuen Gasanlagen sollen laut LEAG künftig einspringen, wenn der schwankende Strombedarf durch erneuerbare Energien nicht zu decken ist, etwa wenn keine Sonne scheint und kein Wind weht. Die Deutsche Umwelthilfe stellt heute einen Bericht zur Hitzebelastung in deutschen Städten vor. Für ihren sogenannten Hitzecheck hat die Organisation 190 deutsche Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern bewertet. Negativ wirken sich dabei etwa Flächenversiegelung und wenig Bäume und Grünflächen aus. Nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts gab es in den letzten beiden Jahren jeweils rund 3.000 hitzebedingte Sterbefälle in Deutschland. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute sonnig und trocken bei 22 bis 25 Grad. Aktuell in Berlin-Friedrichshagen 8 Grad und in Tempelhof 14. In Brandenburg zwischen 5 in Perleberg und 13 Grad in Wiesenburg. Die Zeit 7.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Weiter für Sie im Studio, Christoph Kober. Schönen guten Morgen. Noch 2 Wochen sind es bis zum SPD-Bundesparteitag in Berlin, auf dem die Sozialdemokraten unter anderem ein neues Parteiprogramm auf den Weg bringen wollen. Vorher steht noch der NATO-Gipfel an, der über eine deutliche Steigerung von Verteidigungsausgaben diskutieren wird. Und im Vorfeld dieser Treffen verursacht ein sogenanntes Manifest mehrerer SPD-Politiker einiges an Unruhe im politischen Berlin. In einem Grundsatzpapier fordern sie direkte diplomatische Gespräche mit Russland und eine Abkehr von der aktuellen Aufrüstungspolitik. Darüber habe ich gesprochen mit Barbara Kostolnik. In unserem Hauptstadtstudio ist sie eine der Korrespondentinnen. Ich wollte wissen, ob das Papier von einzelnen Versprengten in der SPD kommt oder ob in Sachen Russland und Ukraine-Krieg ein Riss durch die Partei geht.
Also es hat schon ein bisschen Sprengkraft, aber ich würde jetzt nicht von Versprengten sprechen. Da sind sehr viele Friedensaktivistinnen und Aktivisten dabei, denen das ein echtes Anliegen ist, Frieden. Ja, das heißt ja Friedenssicherung in Europa, damit ist es überschrieben. Und dann gibt's natürlich noch ein paar wie Ralf Stegner, der ja notorisch ist für sehr viele Kontroversen und auch immer die Position vertreten hat, mit Russland zu sprechen. Und dann ist da noch jemand dabei wie Rolf Mützenich. Das ist ja schon durchaus ein Schwergewicht innerhalb der SPD. Jedenfalls war er das in der vergangenen Legislatur, weil er da ja der Fraktionschef der SPD war im Bundestag. Der ist aber auch ein sehr friedensbewegter Mensch und deswegen würde ich mal sagen, ist er damit wieder zu seinen Wurzeln zurückgekehrt. Also Versprengte würde ich nicht sagen, es haben ja 100 Erstunterzeichner und Unterzeichnerinnen unterschrieben. Und da sind bestimmt noch ein paar andere dabei, die sich dem anschließen wollen. Also versprengt würde ich sagen, trifft es nicht.
Verteidigungsminister Pistorius will die Verteidigungsausgaben bis 2032 womöglich auf 5% der deutschen Wirtschaftsleistung erhöhen. Das kam relativ schnell, ohne große vorherige Diskussion, die man vielleicht in der SPD gewohnt ist. Hat die Parteispitze vergessen, da den Rest der Partei bei dieser Frage mitzunehmen?
Naja gut, das ist halt die Notwendigkeit, die durch Donald Trump kommt. Und man sieht natürlich schon, verteidigen ist wichtig. Das sehen die übrigens auch in diesem Manifest. Da steht schon auch drin, wir müssen die Verteidigungsfähigkeit herstellen. Also so ganz so realitätsfremd sind sie da nicht in diesem Manifest. Aber diese 5% sind natürlich sehr viel Geld und es gibt durchaus Stimmen in der SPD, die sagen, hallo, wir brauchen auch Geld für Schulen, wir brauchen auch Geld für Krankenversicherung, also wir brauchen auch Geld für das Soziale und bitteschön nicht das ganze Geld in die Verteidigung stecken. Also diese Stimmen gibt es und die gibt es auch schon länger. Also das ist jetzt auch nicht wirklich super neu.
Sie haben Rolf Mützenich, den ehemaligen Fraktionschef, erwähnt. Der ist einer der Mitunterzeichner. Rächt es sich jetzt, dass Parteichef Klingbeil in den aktuellen Spitzenfunktionen hauptsächlich Vertraute um sich versammelt hat und sich die Partei Linken umso freier äußern können?
Ja, also das ist definitiv ein Klinkbeilproblem, würde ich auch sagen. Zumindest auf dem Parteitag könnte es zu einem werden. Und deswegen ist auch die Spitze, was dieses Papier betrifft, eher schmallippig unterwegs. Also es wird nicht besonders viel gesagt. Auch nicht von Lars Klingbeil, der, glaube ich, gestern auf einem Insta-Live irgendwie gesagt hat, die Diskussion über Krieg und Frieden ist wichtig in der SPD, aber er sieht da keine Kehrtwende mit diesem Papier. Also da wird versucht, das eher runterzukochen, weil wenn sich das verselbstständigt, dann ist das unangenehm auf jeden Fall für den SPD-Chef, der ja wiedergewählt werden möchte auf dem Parteitag. Und was die Causa Mützenich betrifft, also Rolf Mützenich war Fraktionschef, er ist jetzt nur einfacher Abgeordneter, ist damit natürlich sehr viel freier und ist, wie Sie zu Recht gesagt haben, auch nichts mehr geworden in der neuen Bundesregierung. Hm. Das kann durchaus mit einer Rolle spielen. Ja.
Der Kanzler Friedrich Merz hat demonstrativ gelassen auf dieses Papier reagiert. Man sei sich in der Bundesregierung in der Bewertung Russlands Krieg gegen die Ukraine und deren Konsequenzen vollkommen einig, hat er gesagt. Aber besteht in diesem Manifest wirklich keine Gefahr für die Regierung?
So viele Abgeordnete über den Durst, sage ich mal, hat diese Koalition nicht, haben wir ja bei der Kanzlerwahl gesehen. Also wenn sich das, wie gesagt, ausbreiten sollte, dann könnte es gefährlich werden. Aber noch ist diese Fraktion einigermaßen geschlossen. Wenn man sich das anguckt, wer das unterzeichnet hat, da waren irgendwie 5 aktive Mitglieder des Bundestags dabei von der SPD. Also das ist, noch ist es nicht gefährlich.
Das die Einschätzungen von Barbara Kostolnik, Korrespondentin im Hauptstadtstudio zum sogenannten Manifest mehrerer SPD-Politiker 2 Wochen vor dem Bundesparteitag der Sozialdemokraten. 8:10 die Zeit. Immer mehr Menschen in Deutschland müssen gepflegt werden. Schon jetzt sind es 5,7 Millionen, die täglich Hilfe benötigen. Und es dürften noch mehr werden. Der Medizinische Dienst Bund wird heute seine neuesten Erkenntnisse zur Pflegebedürftigkeit und Versorgungsqualität in einem Report veröffentlichen. Den größten Anteil der Pflegearbeit, den tragen die Angehörigen. Rund 86% der Betroffenen werden zu Hause versorgt. Kinder, Eltern, Partner. Die kommen dabei oft an ihre Grenzen. Das hat unsere Reporterin Annette Miersch in Berlin-Reinickendorf erfahren.
Das Gartentor schließt Stefan Marten hinter uns sofort wieder ab, auch die Haustür. Kontrolle ist sehr wichtig, erklärt der 66-Jährige dazu. Seine Frau hat Alzheimer, gerade schläft sie. Die Krankheit ist schon sehr weit fortgeschritten, erzählt er mir am Tisch im Wohnzimmer.
Unterhalten kann man sich mit ihr nicht. Sie sagt einzelne Worte, manchmal zusammenhanglos. Sie kann sich nicht anziehen, sauber halten. Also sie ist nicht alleine lebensfähig.
Seit 5 Jahren pflegt Stefan Marten seine Frau im gemeinsamen Haus. Der kleine Garten sei ein Segen, sagt er, weil sie beide so auch einfach schnell mal an die frische Luft gehen könnten. Mit 59 erhielt seine Partnerin die Diagnose Alzheimer. Heute hat sie Pflegestufe 4, also fast die höchste. Für den Ehemann heißt das rund um die Uhr Grundbedürfnisse erfüllen, Körperpflege, Windeln wechseln.
Gestern war es dann nun halt so. Um 11 Uhr hat sie nochmal Stuhlgang gehabt und da hat sie dann halt eben die Windel runter und ins Bett und dementsprechend sie abduschen, Bett neu beziehen, Wäsche machen. Um 13 Uhr haben wir dann gefrühstückt.
Der Alltag sei eine emotionale Achterbahnfahrt und die Erschöpfung namenlos, erzählt Stefan Marten und kämpft mit den Tränen. Er sei 24 Stunden am Tag fremdbestimmt. Selbst wenn er gerade Ruhe habe, kreisten die Gedanken immer nur um seine Frau.
Man ist so eingebunden in seine Pflegetätigkeit, dass man gar keine Lust mehr hat, keine Kraft mehr hat, noch andere Dinge groß zu machen.
Ähnlich und noch schlimmer gehe es anderen Angehörigen, die er regelmäßig in einer Pflegeselbsthilfegruppe trifft. Er fordert deshalb eine psychologische Betreuung für pflegende Angehörige und Pflegelotsen, die einen durch den Dschungel aus Begriffen, Behörden, Anträgen hindurchführen. Die gerade aufkommenden Pflege-Apps und Online-Portale seien dafür keine Lösung.
Man braucht sowas wie eine Pflegehebamme. Also jemand, der tatsächlich kommt, der betreut, der eigene Initiativen umsetzt, Hilfsangebote anbietet.
Bei den Pflegekassen sollte es einen Automatismus geben, der nach der Anmeldung eines Falls direkt einen Hilfelotsen in den betroffenen Haushalt schickt. Die Berliner Pflegestützpunkte in den Bezirken, extra für Angehörige, seien ein Anfang.
Wunderbar, nur auch das müsste im Grunde ausgebauter sein, dass man an die Hand genommen wird.
Stefan Marten macht sich große Sorgen um die Zukunft. Seine Alzheimer-kranke Frau wird wohl bald Pflegestufe 5 bekommen, also die höchste. Das heißt, neue Krisen sind für die Familie wohl unausweichlich. Ein Platz im Heim sei für ihn trotzdem kein Thema, jedenfalls nicht, solange seine Frau im ihr bekannten Umfeld zu Hause klarkommt.
Das ist der Bericht unserer Reporterin Annette Miersch. Wie die neue Bundesregierung das Thema Pflege angehen soll, darüber habe ich mit Simone Borchardt gesprochen. Sie ist die gesundheits- und pflegepolitische Sprecherin der Unionsfraktion im Bundestag. Das Interview mit ihr können Sie in rund einer halben Stunde um 8:55 nochmal hören. Jetzt haben wir es 7:54, 8:05.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Jetzt geht's um den womöglich letzten großen Rockstar unserer Zeit. Bruce Springsteen nämlich. Der wird der Boss genannt und ist mittlerweile 75 Jahre alt. Und er kann seine Fans aber auch in diesem Alter immer noch begeistern. Unzählige Hits und Nummer 1 Alben gibt es von ihm. Vor allem lieben ihn die Anhänger aber für die langen und intensiven Live-Konzerte, die er gibt. Land of Hope and Dreams heißt die aktuelle Tour von Bruce Springsteen und seiner E Street Band. Gestern haben sie im Berliner Olympiastadion das erste von 3 Deutschlandkonzerten gespielt. Dabei unser Kulturreporter Simon Brauer.
Keine Zeit für eine Vorband an diesem Abend. Der Boss will selber spielen. Und zwar möglichst lang. Pünktlich um 19 Uhr steht Bruce Springsteen mit seiner E Street Band auf der Bühne im ausverkauften Olympiastadion und spielt sich durch ein berauschendes Set aus insgesamt 29 Songs. Dabei gönnt er sich und seiner Band keine Pause. Während der eine Song noch ausklingt, zählt Springsteen schon den nächsten ein. Gut sieht er aus mit seinem hellgrünen Hemd, mit Krawatte, dunkelgrüner Weste und passender Hose dazu. Und vor allem strahlt er auf der Bühne. Der Mann hat auch mit 75 noch so viel Energie, dass er damit selbst die Fans in den hintersten Reihen des Olympiastadions erreicht. Alle fühlen sich gesehen und angesprochen. Alle singen und klatschen mit bei den großen und kleinen Hits aus über 50 Jahren. Springsteen sucht immer wieder die Nähe zum Publikum, schüttelt Hände in der ersten Reihe und als eine Frau ihm eine Papptafel entgegenstreckt mit der Aufschrift 30 Shows für eine Umarmung? Fragezeichen. Da überlegt er kurz und umarmt sie herzlich. Zuletzt hat Springsteen Schlagzeilen gemacht, weil er sich mit US-Präsident Trump angelegt hat. Beim Konzert in Manchester vor wenigen Tagen hatte er gesagt, sein Heimatland werde von einer korrupten, inkompetenten und verräterischen Regierung geführt. Trumps Antwort in den sozialen Medien daraufhin, Springsteen sei dumm wie ein Stein. In Berlin legt Springsteen nach, spricht von einem unfähigen Präsidenten und einer Schurkenregierung. Das ist ihm so wichtig, dass er den Text seiner Rede auf Deutsch übersetzt auf den Videoleinwänden zeigt. Come on, rise up. Come on, rise up. Noch bewegender wird es, als Springsteen den Bob Dylan-Song Chimes of Freedom all den Menschen im Stadion widmet, die 1988 bei seinem legendären Konzert in Ost-Berlin dabei waren. Dazu als weitere Zugabe der Rock'n'Roll-Klassiker Twist and Shout, bei dem sich der Boss und seine 17-köpfige Band völlig verausgaben. Nach genau 3 Stunden endet ein unglaublich mitreißender und emotionaler Konzertabend, von dem ganz bestimmt niemand unglücklich nach Hause geht. Bruce Springsteen, ein Mann mit großem Herz und großen Songs. Einfach grandios. Hey!
Ein begeisterter Kulturreporter Simon Brauer über das Konzert von Bruce Springsteen gestern Abend im Berliner Olympiastadion.
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben und mögen es kompakt mit einer Prise Humor? Nur haben Sie keine Zeit, sich täglich stundenlang über Nachrichten aus aller Welt zu informieren? Dann ist unser neuer Podcast 7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder genau das Richtige.
Wir sind Hendrik Schröder und Christoph Schrag und wir sind sehr gern gut informiert, aber nur selten einer Meinung. Und wir schauen in diesem Podcast zurück auf die wichtigsten Fragen und Themen der Woche.
Das bedeutet, wir sammeln Fakten, wir lesen Interviews, wir führen Interviews und wir führen auch eine Debatte rund um die Themen. Präzise, aber locker, fundiert und unterhaltsam.
7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder. Ein rbb24 Inforadio-Podcast. Immer freitags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Das Stichwort beim Wetter für Berlin und Brandenburg ist heute Sonne. Es gibt heute viel davon, vom wolkenlosen Himmel, die Höchsttemperaturen 22 bis 25 Grad. Das Ganze bei trockener Wetterlage und schwachem bis mäßigem Wind aus Nord bis Nordost.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Tobias Mück.
A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Barnim. Zwischen den Dreiecken Pankow und Barnim ist die linke Spur gesperrt wegen Reparaturarbeiten. B169 Elsterwerda Richtung Cottbus. Zwischen Sedlitz und Sedlitz-Almosen gibt es Behinderungen nach einem Unfall. Stadtverkehr Berlin. Ein paar Minuten länger dauert es auf der 100 Richtung Wedding vor der Baustelle am Dreieck-Funkturm. Stadteinwärts auf der B2 vom Malchow, auf der B5 Alt-Mahlsdorf und auf der Köpenicker Straße in Richtung Blumenberger Damm. Mitte der Tunnel Alexanderplatz ist in Richtung Leipziger Straße bis morgen früh gesperrt. In Neukölln ist die Karl-Marx-Straße wegen Bauarbeiten Höhe Flughafenstraße bis Samstag in Richtung Britz gesperrt. In Reinickendorf ist ab heute auf der Ollenhauer Straße Richtung Oranienburger Straße nur noch eine Spur frei. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Humboldt- und Pfahlerstraße. Unseren Verkehrsservice finden Sie auch in der RBB 24 Inforadio App.
Es ist 8 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Im Studio Christoph Kober, guten Morgen. An der Verwaltung des Landes Berlin gibt es ja seit einigen Jahren viel Kritik. Schwierige Terminfindung auf Bürgerämtern, umständliche Abwicklung, fehlende Digitalisierung, um einige Punkte zu nennen. Seit 2022 gibt es allerdings einen Beauftragten, an den sich Bürgerinnen und Bürger wenden können. Die Nachrichten mit Tobias Mück.
Der Bürger- und Polizeibeauftragte von Berlin, Oerker, hat ein positives Fazit seiner Arbeit gezogen. Er vermittelt seit 2022 bei Konflikten zwischen Bürgern und der Polizei oder anderen Berliner Behörden. In Bezug auf die Behörden würden über 50% der Fälle gelöst, sagte er im RBB 24 Inforadio.
Man muss sagen, die meisten Bürger beschweren sich in diesem Bereich nicht darum, dass sie einen falschen Bescheid bekommen haben, sondern dass sie gar keinen Bescheid bekommen haben und keine Leistung bekommen haben und auch die Behörde nicht kontaktieren können, weil niemand ans Telefon geht. Und das kann man mit unserer Hilfe ganz gut lösen, dieses Problem.
Der Bürger- und Polizeibeauftragte Berlins, Alexander Oerke. Heute wird er seinen Bericht für das vergangene Jahr im Berliner Abgeordnetenhaus offiziell vorstellen. Verteidigungsminister Pistorius ist zu Gesprächen in die Ukraine gereist. Der SPD-Politiker will sich in der Hauptstadt Kiew über die Lage im Land informieren. Außerdem soll es darum gehen, wie Deutschland die Ukraine weiter militärisch unterstützen kann. Schon vor seiner Abreise hat Pistorius gesagt, es gehe darum, dass die Ukraine in eine Position komme, in der Russland zu ernsthaften Verhandlungen bereit sei. Russland fliegt zurzeit verstärkt Drohnenangriffe auf die Ukraine. Zu Beginn der Woche war der größte Angriff seit Beginn des Krieges im Jahr 2022 gemeldet worden. Immer mehr Menschen sind auf der Flucht vor Krieg und Verfolgung. Das ist das Ergebnis des aktuellen Berichts des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR. Demnach gab es Ende April weltweit mehr als 122 Millionen gewaltsam vertriebener Menschen. Das sind gut 2 Millionen mehr als im Jahr davor. Blickt man 10 Jahre zurück, hat sich die Zahl der Vertriebenen verdoppelt. Die finanziellen Mittel seien dagegen etwa auf demselben Niveau geblieben, sagte der UN-Hochkommissar Grandi. Am schlimmsten ist die Situation laut den Vereinten Nationen im Sudan, in Afghanistan und der Ukraine. Der Großteil der Vertriebenen lebt laut dem Bericht nicht in reichen Regionen wie Europa, sondern in ärmeren Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen. Bundesjustizministerin Hubich hat sich in die Debatte über die Zurückweisungen von Asylsuchenden an den deutschen Grenzen eingeschaltet. Die SPD-Politikerin hat Bundesinnenminister Dobrindt zu einer Erklärung aufgefordert. Aus dem Hauptstadtstudio Sabine Henkel.
Stefanie Hubich, SPD, erwartet, dass ihr Kabinettskollege Alexander